Danke, Michael, für die Leitung des Gottesdienstes, für das warme Willkommen. Dank für eure Berichte und für das mit Hineinnehmen in das, was euer Gemeindeleben so ausmacht. Danke an die Musiker. Danke ganz herzlich fürs Hineinnehmen, musikalische Begleiten ins Gebet, in die Anbetung. Ich bin da sehr empfänglich für, ich bin da sehr dankbar für. Wunderbar. Erinnert mich daran, dass ich euch vorenthalten habe, zu sagen, welches Instrument unser Jüngster spielt. Das schulde ich ihm noch, dass er Trompeter ist und auch Gitarrist. Und ihr habt tolle Lieder rausgesucht. Das mittlere, das singen wir eigentlich jedes Mal, wenn ich mit unseren afrikanischen Freunden bei uns auf englischem Bibelkreis zusammensitze, gerade am Freitag noch. Südtirol ist ja Teil von Italien und eigentlich auch, wir haben weitgehend Flüchtlinge aus Afrika. Und das war nicht im Plan, für mich zumindest, als ich nach Südtirol, Italien ging, dass ich dort unter Afrikanern arbeiten würde. Und wir haben also eine regelmäßige Arbeit auf Englisch mit Afrikanern und dieses Above All Powers, das ist so eins der ersten Wunschlieder immer. Und mit denen zu singen, ich sage euch, das ist eine Erfahrung. Immer wieder auch, holen wir das afrikanische Element in den Gottesdienst und dann rocken die uns, unsere afrikanischen Brüder und Schwestern. Aber ihr habt auch Lieder rausgesucht, die uns hier ganz toll schon zum Jona führen und da sind wir. Heute Morgen starten wir unsere vierteilige Serie zu Jona und es ist schon so ein Stück weit ein Einstieg auch in diese Bibelabende, von daher heute Morgen auch durchaus schon ein bisschen eine Mischung aus Predigt und biblischen Unterricht. Aber ich hoffe nicht langweilig. Zumindest mal der Titel war schon mal nicht langweilig, stimmt's? Ich habe gehört, dass das bei euch schon für Leben und für rege Diskussionen gesorgt hat. Jesus, der kleine Prophet und wir. Und ich möchte euch gleich entspannen. Nicht Jesus ist dieser kleine Prophet. Aber Jesus hat sehr viel mit diesem kleinen Propheten Jona zu tun. Und auf das werden wir heute zu sprechen kommen auch. Was hat Jesus mit diesem kleinen Propheten Jona zu tun? Und dadurch auch mit uns. Aber ich möchte uns zunächst einmal in diesen kleinen Propheten Jona mit hineinnehmen und uns da ein bisschen hinführen zu diesem Buch, zu dieser Botschaft von Jona, vielen bekannt. Jona muss man bei vielen nicht mehr grundsätzlich vorstellen. Ja, wer eine Karriere als im Kindergottesdienst hinter sich hat, der kennt den Jona. Der kleine Prophet. Warum kleiner Prophet? Warum sage ich dazu kleiner Prophet? Weil er so klein ist, dass man deshalb lange suchen muss, um ihn zu finden. Ganz banal. Und das geht ihm genauso wie seinen 11 Kollegen. Die waren so kurz, die hatten das, was sie zu sagen hatten, auf so kurze Botschaft komprimiert gehabt, dass die alle auf eine Schriftrolle draufpassten. Nun, im Alten Testament hat Jesus die gleichen Bücher gehabt, wie wir sie haben. Es waren nur weniger Bücher und etwas anders eingeteilt. Und deshalb auch, ich meine, deshalb weniger Bücher auch, weil unter anderem wir haben 12 kleine Propheten. Und in der hebräischen Bibel gab es ein Buch, das hieß einfach nur die 12. Und einer von diesen 12 war Jona als der sogenannte kleine Prophet. Also hat nichts mit der Bedeutung seiner Botschaft zu tun, sondern einfach nur mit der Gabe der Kürze. Es gibt ja solche und solche Prediger. Ne? Es gibt manche, die haben die Gabe der Länge und andere, die haben die Gabe der Kürze. Ich muss euch sagen, Fackelträger gehören nicht zu denen, die die Gabe der Kürze haben. Sei euch vorgewarnt. Aber Jona hat die Gabe der Kürze. Ein kleiner Prophet, aber oho. Und was ihn aber so oho macht und auch absetzt von seinen 11 Kollegen, ist nicht nur die Botschaft an sich, sondern auch die Form, wie er es bringt, das macht ihn so attraktiv. Jona, das ist eine Verkündigung als Geschichte. Deshalb liebe ich den Jona so, er begleitet mich seit vielen Jahren. Und das ist das Spannende auch am Alten Testament. Und ich liebe deshalb auch Altes Testament, weil da Theologie in Geschichte verpackt ist. In wahre Geschichten. Wahre Theologie über einen wahren Gott. In wahren Geschichten verpackt. Und so auch hier Jona, der kleine Prophet, der uns mit seiner Geschichte unfassbar viel zu sagen hat. Ein Drama in 4 Akten, 4 Kapitel, Jona erzählt uns ein Drama in vier Akten und wir kennen zwei von den bedeutenden Rollen in dieser Geschichte, in diesem Akt, in diesem Drama. Das ist Jona und das ist der große Fisch. Wir haben nur aus dem kleinen Propheten und dem großen Fisch eine viel zu große Rolle gemacht. In diesem Drama der Bibel, im Alten Testament, beim Jona, spielt sowohl der Fisch als auch der Prophet eigentlich nur eine Nebenrolle. Aber interessante, das muss ich zugeben. Spannende Nebenrollen. Die Hauptrolle, die kommt Gott zu. Werden wir gleich noch etwas näher drauf eingehen. Aber der kleine Prophet und der große Fisch, die kommen natürlich vor und die haben natürlich auch Geschichte geschrieben. Der große Fisch, der stand, sagt man sogar, stand auch Modell für Moby Dick und für andere Geschichten. Das ist ein Stück Weltliteratur. Und dieser Fisch gehört zur Weltliteratur. Das ist, ja, den kennt man. Aber wenn man überlegt, was der für eine große weltliterarische Geschichte geschrieben hat, denkt man, wenn du hineinschaust in die Geschichte, da ist eine Nebenrolle. Der schluckt und spuckt, mehr macht er nicht. Nebenbei erwähnt. Und wir machen aus dem so etwas Großes und wir werden uns das die Tage anschauen müssen, auch welche Bedeutung hat dieser Fisch. Aber wir werden sehen, dass das wahrscheinlich ein Wal war, der keine Wahl hatte, als zu schlucken und zu spucken. Ein Wal ohne Wahl. Und dann der Jona mit diesem einzigartigen Namen. Wir werden uns morgen Abend ein bisschen näher beschäftigen mit diesem vielversprechenden Propheten. Der hat einen ganz, ganz spannenden Hintergrund, ist nicht irgendwer. Aber ich habe so als jemand, der jetzt 20 Jahre in den Alpen gelebt hat, habe inzwischen etwas ganz Wesentliches verstanden. Der Jona heißt Jona, weil Gott ihn vor die Wahl stellt. Er sagt, entweder Jo oder Na. Deshalb glaube ich, das versteht nur der alpine Mensch, Jo oder Na. Jona, willst du gehorsam sein? Jo oder Na. Und Gott, Jona sagt dann, wenn du mir schon die Wahl gibst, dann sage ich doch gleich einmal, na. Dann gehe ich nicht dahin, wo du willst. Jo oder na, das ist eigentlich das große Thema. Und deshalb heißt Jona auch Jona, weil Gott ihn hier vor die Wahl stellt und Jona auf die Flucht geht. Dafür kennen wir diesen kleinen Propheten, der vor dem Auftrag Gottes flieht und nicht tut, was Gott will. Gott sagt rechts, Jona geht links. Gott sagt Ninive. Heutiges Irak, Mosul, wer will da schon hin? Lieber nach Spanien an die Sonnenküste. Also Gott sagt Irak und das Herz des Jona sagt spanische Sonnenküste. Na, Jona, den werden wir uns näher anschauen, diesen Jona. Aber wenn wir Jona lesen, dann möchte ich uns heute Morgen sagen, ich glaube daran, dass Jona uns von Gott eigentlich geschenkt ist als ein theologisches Manifest. Was uns Gott mit diesem Propheten Jona schenkt, ist eine Selbstvorstellung. Er sagt, Vorhang auf für den, um den es wirklich geht. Und Jona ist ein theologisches Manifest. Das heißt, es beschreibt uns, wer und wie Gott ist und was sein Herzschlag ist. Willst du Gott kennenlernen, lies Jona. Und deshalb, Jona als theologisches Manifest, Gott spielt die Hauptrolle in dieser Story. Gott ist derjenige, der sagt, ich bin wichtig hier. Und zwar möchte ich, dass ihr zwei Dinge über mich wisst. Ihr könnt nie groß genug über mich denken, denn ich bin allmächtig. Und ihr könnt nie gut genug über mich denken, denn ich bin gnädig. Ihr könnt nie groß genug über mich denken, denn ich bin allmächtig. Und ihr könnt nie gut genug über mich denken, denn ich bin die Gnade und die Liebe in Person. Und das möchten wir uns ein bisschen näher anschauen, heute Morgen auch. Es geht um Gott. Und wisst ihr, wenn ihr das mal aufschlagt, vielleicht habt ihr es inzwischen gefunden, in meiner Bibel auf Seite 877, wenn es euch hilft, der ist so klein, der Kollege, dass man ihn wirklich suchen muss. Also entschuldigt, irgendwo so am Ende vom Alten Testament findet ihr ihn. Jona, zwischen Obadja und Micha. Hilft vielleicht auch nicht unbedingt. Aber da so mittendrin, Jona. Und ich habe mir angewöhnt, in solchen Berichten der Bibel am Anfang zu schauen und am Ende. Und ich finde etwas ganz Interessantes in dieser Geschichte. Die ein Stück weit auch unsere Lebensgeschichte und den Verlauf dieser Welt nacherzählt. Es beginnt mit Gottes Wort und es mündet mit Gottes Wort. Bei Jona hat Gott das erste Wort und er hat das letzte Wort. Ihr könnt nie groß genug über mich denken, sagt Gott, ich habe in dieser Weltgeschichte und ich habe in deinem Leben das erste Wort und ich werde auch in dieser Welt das letzte Wort haben. Ich bin Gott. Und du kannst nie groß genug über mich denken. Das ist so. Das ist dieser souveräne Gott, der hier in dieser Geschichte sich vorstellt und sagt, ich krempel meine Arme hoch, ich zeige euch, wer ich bin. Ich bin souverän. Und er spricht nicht nur das erste Wort, sondern hier, ihr Lieben, das ist ein ganz starker Ausdruck. Der erste Satz in der Geschichte von Jona lautet, so geschah das Wort des Herrn zu Jona. Und ich habe diesen Ausdruck lieben gelernt. Und wir sollten ihn wertschätzen als etwas, das zutiefst Theologie in sich birgt. Gottes Reden wird zur Erfahrung. Es geschah das Wort des Herrn. Das ist eine ganz typische Aussage bei den Propheten des Alten Testamentes. Gott redet nicht nur, um akustisch wahrgenommen zu werden. Gott redet, um Wirklichkeiten zu schaffen. Ihr könnt nicht groß genug über mich denken, denn ich rede ein Wort und es wird Tatsache. Wie und wem verdanken wir diese Welt? Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah. Er spricht ein Wort und es steht da. Das macht nur jemand, der Macht hat. Das ist ein Ausdruck von Autorität. Das ist, wenn in der Firma der Chef redet, dann erwartet der Chef, dass getan wird und geschieht, was er sagt. Das ist ein Autoritätswort. Gott spricht und es geschieht. Ihr könnt nicht groß genug über mich denken. Ich habe die höchste Autorität und ich erwarte, dass was ich sage auch getan wird. Und das bin ich gewohnt. Das bin ich gewohnt, dass mein Wort sich umsetzt, sagt Gott. Und es ist die Geschichte hier. Wir sehen einen Gott, der spricht und es geschieht. Hey, das ist die Jonas-Story. Gott spricht zum Sturm, tobe und der Sturm tobt. Gott spricht zum Los, Los falle richtig und das Los fällt richtig. Gott spricht zum Wal, Schluck und der Wal schluckt. Gott spricht zum Wal, Spuck und der Wal spuckt. Gott spricht zum Baum, wachse und der Baum wächst. Gott spricht zum Wurm, friss und der Wurm frisst. Gott spricht zum Ostwind, blase heiß und der Ostwind bläst heiß. Gott spricht und der Kosmos tut, was er sagt. Hier haben wir es mit Mr. Universum zu tun. Gott spricht und der Kosmos tut, was er sagt. Die haben gar keine Wahl. Weder Wahl noch Wurm. Keiner hat eine Wahl. Wenn Gott spricht, erwartet er Gehorsam. Das Interessante ist, der Einzige, der nicht tut, was Gott sagt, ist ausgerechnet der Prediger. Das ist der Einzige. Der Einzige, der nicht tut, was Gott sagt, ist Jona. Aber das ist der Gott, der uns hier sagt, hey, ich will, dass du mit Jona, mit der Story, einfach mal staunen lernst über mich. Hey, und das macht Spaß. Ich glaube, Gott hat große Freude daran, den Kosmos einfach spielen zu lassen. Mama mia. Und das werden wir auch sehen, dass Gott durchaus auch Sinn für Humor hat in seiner Allmacht. Aber Gott ist Gehorsam gewohnt. Und Gott ist auch Gehorsam gewohnt, nicht nur von denen, die sagen, wir gehören zu Gott und wir kennen diesen Gott, sondern wenn Gott jetzt zum Beispiel sagt zum Jona, ich will, dass du nach Ninive gehst, wir werden sehen, das ist der Inbegriff des Bösen gewesen. Ninive steht für eine Welt der Bosheit. Da ist die Bosheit und Sünde zu Hause. Das ist ein Ausdruck für das, was das Neue Testament vielleicht auch als Welt bezeichnen würde, eine gottlose Existenz. Und Gott schickt Jona dahin, weil er sagt, ich will nicht nur, dass ihr als Israel wisst, ihr seid mir Rechenschaft schuldig. Ich bin so groß, dass die ganze Welt mir Rechenschaft schuldig ist. Das muss auch Ninive verstehen. Ninive hat zu wissen, dass sie es mit einem großen Gott zu tun haben, der sie auch sieht und dem sie Rechenschaft geben müssen. So groß, ist Gott. Wir können nie groß genug über diesen Gott denken, sagt uns Jona. Aber dann sagt er auch, du kannst nie gut genug über diesen Gott denken. Und ich finde das so schön, dass Gott das letzte Wort hat. Und wisst ihr, was das letzte Wort im Jona ist und was die Aussage ist? Gott hat ein Wort und er stellt eine Frage. Und wenn ich es auf Deutsch übersetze, dann heißt es, sollte ich nicht gnädig sein dürfen? Fragezeichen. Und Jona ist eigentlich ein Buch, das uns die Gnade Gottes vor Augen malt, wo du sagst, du kannst nicht nur groß genug denken über Gott, du kannst eben auch nicht gut genug denken und seine Gnade nicht wirklich erfassen. Gott will, dass seine Gnade das letzte Wort hat. Das ist seine Absicht. Und von daher ist Jona, und da sind sich die Missiologen einig, in der Bibel ist Jona das Handbuch für Missiologie. Ist das Buch, das uns über Mission aufklärt und zunächst mal sagt, wer ist der große Missionar? Gott. Die Theologen sprechen von der Missio Dei. Mission ist Gottes Sache. Mission hat seinen Ursprung im Herzen Gottes. Gott geht auf die Suche nach einer verlorenen Welt, sprich Ninive. Gott macht sich auf die Suche, geht und nimmt unterwegs seine Missionare mit. Das ist der Jona. Jona, ich bin unterwegs nach Ninive. Ich will, dass du mitgehst und dass du mich dort vertrittst. Gott ist der Missionar schlechthin. Jona ist ein Missionshandbuch. Und wir werden sehen, dass da eine Menge drinsteckt, was wir so alles über Mission verstehen können. Unfassbar, was im Jona drinsteckt. Aber Mission ist ja eine Sache, das ist eine Mission der Gnade. Gott will Gnade walten lassen. Sollte ich nicht gnädig sein dürfen? Jona, ich will, dass du lernst zu staunen, zu was meine Gnade fähig ist. Ja, und ich kündige Gericht an über Ninive, aber mit dem einen Ziel, dass sie Buße tun und ich Gnade walten lassen kann. Und es ist nachher nicht eine Geschichte des Gerichtes über Ninive, es ist eine Geschichte der Gnade über Ninive. Also, und jetzt kommen wir zurück auf diesen ersten Satz. Es geschah des Herrn Wort zu Jona. Gott spricht, sein Wort wird zur Erfahrung, das ist seine Allmacht, aber wenn Gott spricht, ihr Lieben, dann heißt es auch, er teilt sich mit. Gott teilt sich mit und das macht ihn zu einem liebevollen, gnädigen Gott. Er bräuchte das nicht. Wenn Gott redet, dann sagt er damit etwas. Das ist das, was meine Frau immer sagt. Red doch wieder mal mit mir. Weil wenn die Frauen das einfordern von ihren Männern, dann sagen sie, ich will nicht nur, dass du mir deine Informationen gibst. Ich will, dass du mir dich gibst. Da, wo du mit mir redest, da habe ich dich endlich wieder. Wende dich doch mir wieder zu. Und das ist, wenn Gott redet, dann sagt er damit, wisst ihr, wenn ich rede zu einer Welt, dann teile ich mich mit. Ich bin Liebe pur. Ich lasse dir mein Wort zukommen. Und ich möchte diesen Satz auch so hineinlegen in diesen Morgen und auch in diese Woche und damit verbinde ich ein Gebet. Mein Gebet ist, dass Gottes Reden in diesen Tagen zur Erfahrung wird. Dass etwas geschieht. Dass wir nicht wieder mal ein paar mehr Infos bekommen. Auch. Aber dass Gottes Reden für dich und für mich zur Erfahrung wird. Und ich glaube, da könnten wir die nächste Runde jetzt anschließen, um zu erzählen, wie hast du und wie habe ich Gottes Reden erfahren? Weißt du noch? Wo Gottes Reden etwas mit dir gemacht hat? Wo Gottes Reden an dir gehandelt hat? Wir verdanken uns als Christen der Tatsache, dass Gott redet. Und ich habe mich gefragt, wie hat denn Gott geredet und wie ist Gottes Wirken oder Reden zur Erfahrung geworden? Ultimativ. Der Hebräerbrief, der fängt so an. Gott hat vor Zeiten auf vielerlei Weise durch viele Menschen gesprochen. Gottes Reden ist auf vieler Weise Erfahrung geworden. Aber in diesen letzten Tagen, sagt er, hat Gott zu uns gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser erste Satz von Jona führt uns zu Jesus, weil wenn Gott sein Reden zur Erfahrung werden lässt, dann muss das ultimativ zu Jesus führen, denn nie hat Gott sein Reden mehr zur Erfahrung werden lassen als in Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Reden Gottes, die Mitteilung Gottes wird in Jesus jetzt plötzlich bekommt Form, bekommt Hand und Fuß, eine Gestalt. Und wenn wir also Jesus sehen und Jesus treffen, dann merken wir, da begegnet uns Gott, der sich mitteilt. Und zwar als der Gott, über den wir nicht groß genug denken können, schau dir Jesus an. Und der Gott, über den wir nicht gut genug denken können, schau dir Jesus an. Nie ist Gottes Reden kraftvoller und gütiger passiert als in Jesus. Und deshalb, ihr Lieben, wenn wir Jona lesen und nicht bei Jesus landen, haben wir falsch gelesen. Überhaupt Altes Testament. Wenn wir das Alte Testament lesen und nicht bei Jesus münden, haben wir zu kurz gelesen. Denn dafür gibt es das Alte Testament, dass es uns mit dem Volk Israel hinführt und vorbereitet auf das ultimative Mitteilen und Reden Gottes. Gott hat uns alles gesagt, was er uns sagen wollte in Jesus. Und deshalb hat Martin Luther da ein ganz tolles Prinzip geprägt. Lies das Alte Testament von Christus her und auf Christus hin. Christus als Mitte der Schrift. Deshalb möchte ich euch sagen, ich lese Jona und komme ohne Jesus nicht aus. Und Jona wird zu einer Geschichte, in der unglaublich viel drin ist, das uns als Jesus-Menschen meint. Und das hat Gott hineingelegt, da bin ich überzeugt. Deshalb sind wir jetzt beim Thema Jesus, der kleine Prophet und wir. Und wenn ihr die Bibeln dabei habt, dann würde ich euch einladen, dass wir Matthäus 12 aufschlagen. Denn diese Idee mit dem Zeichen des Jona, das ist gar nicht meine Idee. Jesus selbst verweist auf Jona. Jesus selbst wird uns jetzt hier die Legitimierung geben dafür, dass wir Jona von Jesus her und auf Jesus hinlesen. In Matthäus 12 unter anderem, es gibt auch andere Texte im Neuen Testament, aber da wird Jesus von den Schriftgelehrten gefragt in Vers 38. Matthäus 12, 38. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. In Klammern, wer gibt dir das Recht zu sagen, was du sagst? Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Klammer zu. Jesus sagt: Danke, gute Vorlage. Das ist eine tolle Frage. Wer glaube ich eigentlich, wer ich bin und warum sage ich, was ich sage? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen meiner Autorität, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Na gut, eins gebe ich euch. Es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn, und jetzt kommt die Erklärung dazu, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn, also ich selber, sagt Jesus, 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, dieses Geschlecht, mit dem er spricht. Sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier ist mehr als Jona. Wenn Jesus sagt, hier ist mehr als Jona, auf was hat er wohl gezeigt? Was muss seine Gestik gewesen sein? Hier ist mehr als Jona. Jona führt zu mir, sagt er. Jona macht sich an mir fest. Das finde ich ganz spannend. Hier ist mehr als Jona, sagt Jesus im Blick auf sich selbst. Also lest Jona und landet bei mir. Das ist die Intention. Es ist wie wenn ich nach Winterbach fahre und 5 Kilometer vorher ein Schild sehe, Winterbach 5 Kilometer, dann weiß ich, ich bin fast da, das ist ein Zeichen, aber ich bin noch nicht dort. Wenn wir Jona lesen, dann sehen wir, aha, Jesus, ist ein Zeichen auf Jesus hin, aber ich bin noch nicht dort, ich muss bei Jesus landen. Und hier in diesem Kontext jetzt, ist ganz spannend, ein paar Beobachtungen hier, die uns erklären, was auch Jona für eine Botschaft auch hat. Jetzt stellt euch vor, da kommen die Juden, und das ist die erste Frage, Jona und die Juden. Was glaubt ihr, warum Jesus diesen Pharisäern das Zeichen des Jona gibt? Weil er ihnen damit etwas sagt. Das, was Jonas Problem war, das ist euer Problem auch. Jona floh in seiner Selbstgerechtigkeit vor Gott, und ihr in eurer Selbstgerechtigkeit seid auch im Ungehorsam unterwegs. Und Jona hat euch etwas zu sagen, das ihr gar nicht hören wollt. Ich weiß, denn, und das sagen sie übrigens später, liest man das, sie sagen nämlich, aus Galiläa wird nie ein Prophet kommen. Und die sind regelmäßig am Grab von Jona vorbeigegangen in Galiläa. Die Juden wussten, Jona ist aus Galiläa. Nur die mochten seine Botschaft nicht. Weil für die Juden war ganz deutlich, Jonas Verkündigung ist ein Gericht an ihnen. Ist ein Spiegel für selbstgerechte Menschen, die Jesus nicht brauchen und Jesus ablehnen. Und Jesus legt also den Juden sozusagen Jona vor als ein Zeichen des Gerichts. Wow, unbequem. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in diesen Tagen hier und da auch unbequem wird. Ich warne dich, wenn du nicht in einen Spiegel hineinschauen möchtest und vielleicht auch manches erkennen möchtest, was Gott an dir und mir aufzeigt, dann überleg dir gut, ob du abends kommen möchtest. Weil Jona ist auch ein sehr ungemütliches Zeichen. Aber dann Jona und Jesus. Ich habe mich gefragt, warum greift Jesus auf Jona zurück, um über sein eigenes Sterben und Auferstehen zu sprechen? Mensch, weil ich glaube, dass es im Alten Testament keine Geschichte gibt, die über Ostern besser berichtet und die ein schöneres Bild ist für das Sterben und Auferstehen Jesu. Jesus sagt, so wie Jona im Bauch des Fisches war und wieder rauskam, so auch ich werde im Bauch der Erde sein und wieder rauskommen. Jona hier, Jesus da. Jona ist ein fantastisches Vorbild auf Ostern. Und die Botschaft dahinter ist, wisst ihr, das Gericht, das ich euch gerade vorgehalten habe, Israel, das werde ich zu Ostern auf mich nehmen. Ich bin derjenige, der sterben wird und der auferstehen wird. Ich werde dieses Gericht eines großen und heiligen Gottes auf mich nehmen und darin die Gnade und Liebe dieses Gottes beweisen. Wow, Jona also als eine Osterstory. Jona und die Juden, Jona und Jesus und letztendlich Jona und wir. Weil wir werden feststellen, dass wir uns entweder bei Ninive finden oder bei den heidnischen Seeleuten auf dem Wasser oder bei Jona und den Juden. Und wir werden feststellen, keiner ist besser als die anderen. Alle haben Gnade nötig. Das war für Jona die schwerste Lektion. Zu verstehen, dass er kein bisschen besser ist als Ninive. Und er musste selber auch durch diese Botschaft des Gerichtes hindurch. Und das will Jona mir auch sagen. Daniel, weißt du, dein Herz, das funktioniert wie Jona. Wir werden uns morgen Abend ein bisschen die Anatomie eines Sündenfalls anschauen. Wie funktioniert denn das? Wie macht denn mein Herz das? Frage den Jona, wie man sündigt, wie man vor Gott wegläuft. Frage den Jona nach seinen Motiven, warum er das getan hat. Und du verstehst dein eigenes Herz. Der Mensch auf der Flucht vor Gott. Mein Herz im Ungehorsam Gott gegenüber. Und das ist die Botschaft des Jona. Und gleichzeitig ließ Jona, und du wirst verstehen, was es für uns Christen bedeutet, mit Jesus zu sterben und mit ihm aufzuerstehen. Deshalb haben die ersten Christen für sich das Zeichen des Fisches gewählt. Ein Hinweis auf Ichthus, auf den Sohn Gottes, unseren Erlöser, auf Jesus. Und Jona mit diesem großen Fisch wird zu einem wunderbaren Bild, so wahr die Geschichte ist historisch, gar kein Thema, aber sie wird trotzdem zu einer Botschaft, die uns hineinnimmt in die engsten und tiefsten Geheimnisse christlicher Existenz. Mit Jesus sterben, mit Jesus aufzuerstehen. Es wird einen alten Jona geben und einen neuen. So wie es einen verlorenen Sohn gibt im Neuen Testament und einen wiedergefundenen verlorenen Sohn. Und deshalb bin ich überzeugt, über die Jahre dazu gekommen, dass Jona eine Vorabversion der Geschichte vom verlorenen Sohn ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt hat, dass er an Jona dachte und das Ganze ein bisschen kontextualisiert hat, neu erzählt. Eine Neuerzählung der alten Geschichte, weil es die gleiche Wahrheit. Also, soweit ein Doppelpunkt heute Morgen zu dieser Geschichte. Jetzt hoffe ich, dass du sagst, Mensch, also da scheint doch manches drin zu sein. Und es wird so dicht weitergehen, ich muss mich entschuldigen. Wir haben abends dann vielleicht eine knappe Stunde. Ich habe euch viel zu sagen, das wird dicht werden. Aber ich möchte euch Mut machen, dass ihr das selber nachlest, nacharbeitet und verdaut. Ich möchte hoffen, dass das ein Doppelpunkt war jetzt, wo du sagst, ja, da möchte ich mehr mit hineingenommen werden. Und dann wirst du morgen Abend, werden wir das Thema haben, unser Trotz und Gottes Trotzdem, Kapitel 1 an einem Abend, unser Trotz und Gottes Trotzdem. Dann der zweite Abend wird uns in diese Tiefe des Meeres hineinnehmen. Klappe auf, Klappe zu, in den Fisch hinein. Wunder mit Tiefgang oder wie das Beten echt wird. Und der dritte Abend wird uns Kapitel 3 und 4 dann vorstellen, Leben im Zeichen des Fisches. Und dann wird uns Gott mit Jona in seine Schule der Gnade nehmen. Herr Jesus, ich bete darum, dass du das jetzt durch deinen Heiligen Geist schaffst, diese Dinge, diese Einblicke, diese Wahrheiten ganz tief in unser Herz, in unser Denken hinein zu reden und zu gravieren. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Gott vorstellst. Und wenn wir dich sehen, dann verstehen wir, dass wir nie groß genug über Gott denken können. Denn du bist von den Toten auferstanden. Du bist allmächtig und dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Jesus Christus. Und Jesus, danke, dass wir in deinem Angesicht auch sehen, wie unfassbar liebevoll Gott ist. Herr Jesus, wir danken dir für dich selbst und dass du uns Jona schenkst, um uns mehr mit dir vertraut zu machen in diesen Tagen. Wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen und dass ich darauf vertrauen darf, dass du dein Wort zur Wirklichkeit werden lässt und zur Erfahrung bei jedem von uns heute Morgen. Amen.